Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian.
Und mir gegenüber sitzt Christoph. Hallo Christoph.
Moin.
Und ich finde es ja sehr lustig, dass ich mit Tobi und Julius alle Phase 1 bis 3 Filme von Marvel durchgesprochen habe, aber bis jetzt noch nicht einmal mit Ihnen über die Phase 4 Filme gesprochen habe, denn wir reden heute über Shang-Chi, den zweiten Kinofilm in Phase 4. Ich meine, Phase 4 besteht ja mittlerweile schon aus mehreren Projekten, hauptsächlich erstmal irgendwie Serien. Also wir hatten WandaVision, dann hatten wir Falcon and the Winter Soldier, dann hatten wir Loki, dann kam endlich mal Black Widow nach langer, langer Verzögerung in die Kinos. Und jetzt reden wir über Shang-Chi. Ich will es gleich vorweg sagen, wir werden hier, denke ich mal, definitiv auch einen kleinen Spoiler-Teil ans Ende packen, weil wir natürlich über die Post-Credit-Scenes, Plural, reden müssen. Und vielleicht einfach auch so ein bisschen, wo das hier so weitergeht, was uns da alles so aufgefallen ist. Aber erstmal so hier in die Runde, so ganz salopp, kanntet ihr Shang-Chi eigentlich vorher?
Ich habe keinerlei Comics und irgendwas gelesen. Also mir war die Figur ein Begriff vom Namen her. Und natürlich ist das Projekt jetzt auch eine Zeit lang schon angekündigt und ja auch ein bisschen verschoben worden. Und Trailer gab es, aber als Comicfigur null.
Nö. Aber das ist bei mir auch nichts Außergewöhnliches. Ich kannte auch Loki vorher nicht.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ging auch nicht unbedingt in Christophs Richtung, sondern mehr in Björns Richtung. Aber ich muss auch gestehen, ich kannte ihn vorher auch gar nicht so. Also wie gesagt, ich habe mich dann auch zwar beschäftigt damit und halt auch viele Videos für YouTube und für Filmstart gemacht irgendwie. Mittlerweile kenne ich so den ganzen Background so ein bisschen besser und es ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt wirklich in Phase 4 mal so ein bisschen andere Richtung einschlagen, oder? Also wie seht ihr das? Ich meine, jetzt kommt ja auch noch Eternals und sowas. Also wir bauen ja wirklich auch neue Welten auf, die mal so ein bisschen anders sind als das, was wir aus den ersten drei Phasen kennen, oder?
Ja, das ist dann vielleicht auch teilweise schon was für den Spoiler-Teil nachher, aber es ist ja jetzt so, dass mit Shang-Chi nochmal so eine ganz andere Richtung in das MCU reinkommt und so eine neue Welt. Und das finde ich super interessant, weil es halt einfach so viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir waren sehr viel im All unterwegs in den letzten Jahren im MCU und dass wir da jetzt nochmal was komplett Neues auf der Erde sehen, finde ich einfach super interessant und ist auch gut gemacht hier.
Björn, willst du denn vielleicht kurz mal sagen, worum geht's denn eigentlich in Shang-Chi, damit die Leute da draußen so ein bisschen abgeholt sind, falls sie tatsächlich komplett trailerfrei und inhaltsfrei diesen Podcast hören?
Ja, kurz gesagt, die Hauptfigur Shang-Chi lebt eigentlich so ein bisschen sein Leben in San Francisco mit seiner besten Freundin Katie. Und eines Tages werden sie überfallen und dabei zeigt er ziemlich überraschend ungeahnte Martial-Arts-Fähigkeiten und enthüllt halt, dass er eigentlich der Sohn eines mächtigen Verbrecherbosses, Stammesfürsten, der seit 1000 Jahren über Schrecken, Angst und Schrecken verbreitet ist. Und der will seine Familie ein bisschen wieder vereinen und ihn und die Schwester von ihm zurückholen, um ein noch größeres Ziel, die tote Mutter auch zurückzuholen.
Es ist ja jetzt so angekündigt worden als der erste Martial-Arts-Film im MCU. Und ich weiß zumindest, dass ich hier auch zwei Leute habe, die diesem Genre zumindest nicht abgetan sind, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar.
Ja. Deswegen vielleicht mal so direkt die Frage, wurde das erfüllt? Ist Shang-Chi wirklich so der Martial-Arts-Film fürs MCU, den man irgendwo auch da ein bisschen gebraucht hat?
Ja, also es ist definitiv ein Martial-Arts-Film mit auch den verschiedensten Martial-Arts-Stilen kombiniert und auch meiner Meinung nach den besten Action-Szenen, die wir da in dieser Hinsicht im MCU bisher überhaupt gesehen haben.
Genau, und es ist halt genauso Martial-Arts-Film im MCU, wie Ant-Man Heist-Film im MCU war. Also es ist natürlich immer noch zur Hälfte ein MCU-Film, aber die Martial-Arts-Elemente sind da, sie sind auch zahlreich. Also alle Action-Sequenzen bauen da drauf, bis vielleicht das Fantasy-Finale, das ist ein bisschen weniger, aber ansonsten voll drauf. Und ich muss auch sagen, also vor allen Dingen die in der ersten Hälfte, die haben mich halt auch wirklich umgehauen. Also die haben richtig, richtig Laune gemacht. Und da muss ich sagen, klar, wir haben natürlich sowieso diese Trennung von damals, als sie das alles wirklich noch mit Seilen gemacht haben und keine Special- oder keine Computereffekte hatten. An diese Zeiten werden wir nie wieder rankommen. Aber aus der Computer-Ära gehörten die ersten beiden Action-Szenen hier mit zum Besten. Und zwar auch im Vergleich zu den Hongkong- und China-Sachen, was ich da gesehen habe in den letzten 20 Jahren.
Mhm. Wobei sie auch, also glaube ich zumindest, das kam so rüber im Kino in der ersten, also die auch die erste Martial-Arts-Szene ist ja so eine Wuxia-Hommage an Tiger and Dragon und Co. Die ja schon sehr, da haben sie glaube ich auch sehr viel mit Seilen gearbeitet. Also das scheint mir schon so, dass sie sich da auch entsprechendes Know-how reingeholt haben und es die Leute halt so gemacht haben lassen, wie es in diesem klassischen asiatischen Martial-Arts-Kino ist. Also wirklich mit Leuten, die auch durch die Luft schweben, die quasi durch die Luft auch laufen und auf unsichtbaren Wolken sich abstützen und abfedern. Also da verbeugen sie sich schon sehr davor und Shang-Chi, wenn der kämpft, das ist dann halt mehr ein bisschen brachialer, ein bisschen, ich habe es in meiner Kritik mit Jackie Chan verglichen, was ich auch nach wie vor, der macht sehr viele Moves, die Jackie Chan macht, ein bisschen sieht's anders aus, weil Jackie Chan halt ein bisschen kleiner, agiler ist und er ist ein bisschen größer, kräftiger, deswegen sieht das anders aus, aber es sind trotzdem die gleichen Moves und da sind sehr starke Parallelen, auch dass es im Bus spielt, das ist glaube ich die Police Story der ersten, der ist auch im Bus, die Action-Szene und da hat er also da haben sie auch schon so wirklich durch die ganze Bandbreite auch des asiatischen Kinos gehen sie da durch mit sehr vielen verschiedenen
Genau, Sachen. Also die Action selbst ist auch hier, mehr sieht man auch zum größten Teil handgemacht, aber du hast natürlich im Hintergrund, also wenn die jetzt hier, die zweite große Action-Szene ist auf so einem Bambusgerüst an so einem Hochhaus und vor 20 Jahren wäre das halt gedreht worden an einem Bambusgerüst an einem Hochhaus und heute ist natürlich der Hintergrund zumindest CGI, auch wenn die Moves an dem Gerüst selber echt sind und das hilft auch, aber so, wenn der Bus auseinanderbricht, dann bricht er natürlich mit CGI auseinander, während früher wäre der halt auseinandergebrochen und ich finde, das ist immer noch so der letzte Kick, der fehlt. Ne?
Ja, du hast dann halt natürlich auch bei den Gegnern noch einen, der halt, sag ich mal, ein bisschen übernatürlicher ist, der halt so eine Prothesenhand hat, die halt so eine Art Laserschwert, sag ich mal, ist in die Richtung, das ist dann natürlich auch nochmal ein CGI-Ansatz, den du immer drin hast. Das kommt schon da, aber sie machen es, also gerade im Vergleich zum restlichen MCU ist das großartig.
Ja, und ich muss auch sagen, es ist toll gefilmt. Also ich meine, diese Szenen, auf die wir jetzt angesprochen haben, die sieht man ja teilweise auch schon in den Trailern. Also einmal dieser große erste Kampf von Shang-Chi in diesem Bus, wo ja dann auch noch Leute mit drin sitzen und sowas alles. Und dann, was Christopher meinte, dieser Kampf an diesem Bambusgerüste, an dem Hochhaus. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir halt mal nicht so Shaky Cam hatten, wo du irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit gar nicht siehst, was die da genau tun, sondern wirklich ruhige Kamerafahrten, teilweise ja wirklich auch so gemacht, als wenn es so ein One-Take wäre, wo die Kamera wirklich so die ganze Zeit hinter Shang-Chi oder seiner Schwester dann irgendwie da hinterher ist. Das, da muss ich auch sagen, da war so mein Martial-Arts-Herz doch schon ein bisschen am höher schlagen, weil es tatsächlich auch wirklich gute Fights waren, so die wirklich auch Spaß gemacht haben, finde ich, sie sich anzuschauen. Und ich finde, das hat der Film auch relativ lange eigentlich so gehalten. Ich meine, klar, das Finale wird dann ein bisschen, da wird Marvel dann halt wieder Marvel. Und das finde ich nach wie vor immer so ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie so richtig, dass sie davon nicht richtig weg können. Da haben Christoph und ich ja schon bei Black Widow drüber gesprochen. Das Black Widow ist eigentlich auch so ein schöner, kleiner, dreckiger Film, aber am Schluss ist es halt wieder Marvel, weil dann muss wieder irgendwas Großes explodieren und es muss wieder irgendwas vom Himmel fallen. Und Shang-Chi geht hier, finde ich, so in die gleiche Richtung. Da können wir dann im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Was ich ein bisschen schade fand, weil da hätte ich mir eher gewünscht, dass man dann wirklich diesen Kampf auch einfach zwischen ihm und halt zum Beispiel seinem Vater dann doch irgendwie auf andere Arten löst, als so, wie man das hier dann am Ende macht.
Ja, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, die erste Hälfte ist besser als die zweite. Und aber ich muss halt sagen, die erste Hälfte ist, also so viel Spaß hatte ich bei Marvel seit Ewigkeiten nicht mehr, wenn ich es jemals hatte. Also die erste Dreiviertelstunde oder so, das geht ja mit so einem Tempo los. Also die ersten drei Action-Szenen sind alle Meisterwerke und dann einfach, der Anfang ist ja quasi Spider-Man im Schnelldurchlauf, ne? Also er hat seine beste Freundin, die Awkwafina gespielt, die harmonieren ja auch super, haben so ein paar Gags beim Karaoke singen und so. Also das sind einfach so auch so Leute, wie man sie im MCU noch gar nicht getroffen hat. Also so total bodenständig und irgendwie so einfach so ganz locker. Sebastian, machst was mit meinem Mikro? Ich warte kurz.
Ja, genau, weil du immer zu Björn guckst und dann hört man es nicht.
Okay, genau, okay. Ganz bodenständig und locker und irgendwie so fresh drauf und aber nicht aufgesetzt oder so, sondern einfach so Best Buddies, mit denen man gerne Bier trinken würde. Und dann kommt aber nicht erst am Ende die Auflösung, dass sie rausstellt, dass er ein wirklich ganz super Held ist, wie es bei Spider-Man oder so ist, sondern direkt nach 10 Minuten in den Bus. Und sie wird dann auch quasi zur Sandra Bullock in Speed, weil sie dann den Bus fahren muss, während der auseinanderbricht und hinten dieser super Martial Arts Fight ist. Und diese Szene ist einfach saugeil. Und dann dieses Visual-Filmen, dass der nerdige Typ, nicht, der ist ja nicht nerdig, aber so ein bisschen so der nerdige Typ oder so der Außenseiter, der da zwar einen Uni-Abschluss hat, aber trotzdem mit einem Einparken von Autos sein Geld verdient, einfach weil er Bock da drauf hat. Mhm. Sogar freiwillig, weil er einfach nur so abhängen will. Dann dieser Martial-Arts-Kämpfer wird, das ist einfach so, macht so viel Laune. Und so geht's die ganze erste Hälfte weiter und dann setzt irgendwann, wir müssen noch ganz viel erzählen und wir müssen größer werden ein. Aber die erste Hälfte hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht.
Ja, man muss auch nochmal sagen, weil Christoph es ja gerade angesprochen hat, wir haben gerade sehr über den Martial Arts Kampf im Bus erzählt, aber die erzählen ja quasi, machen drei Sachen gleichzeitig. Sie haben diesen Martial Arts Kampf, sie haben diese Speed-Situation, die ja auch alleine, das ist ja auch schon ein Spannungskonzept, dass sie da in einem Bus sitzt, der keine Bremsen mehr hat und auseinanderbricht und irgendwie die Passagiere heil irgendwie dahin bringen muss.
Und wir sind in San Francisco, ihr wisst, wie steil die Straßen
genau,
sind.
Genau, mit den steilen Straßen, also da haben sie sicher bewusst, das war ja schon beim zweiten Ant-Man, den haben sie auch in San Francisco sehr die Szenerie genutzt. Und dann hast du aber noch als drittes auch noch die ganze Zeit von Anfang an, was ja auch bei Marvel dazugehört und hier auch sehr gut funktioniert, die Komik, weil du halt immer wieder die Sprüche, die sie sich auch so ein bisschen zuwerfen in dem Moment, die aber alle nicht aufgesetzt wirken, sondern halt sehr natürlich kommen und weil die auch eine wundervolle Chemie haben und es auch trotzdem, obwohl es ja quasi eine doppelt lebensbedrohliche Situation ist, hast du das Gefühl, ja natürlich hauen die sich da auch mal kurz was hin, weil sie ja trotzdem immer irgendwas damit zu tun hat. Wer übernimmt jetzt das Steuer und keine Ahnung, mach mal die Tür auf, ich hänge gerade draußen. Ja, also ganz wunderbar.
Ja, fand ich auch. Also wie gesagt, da sind wir uns alle einig. Erste Hälfte war wirklich fantastisch. Wie kam denn Shang-Chi für euch so rüber? Weil das fand ich ja tatsächlich ganz spannend, dass er ja nicht einfach nur ein Typ ist, der halt jetzt irgendwie dieses Leben da lebt. So, ich bin jetzt Autoeinparker und freue mich halt darüber. Sondern es hat ja schon irgendwo auch ein Grund. Er läuft ja quasi so ein bisschen vor dieser ihm auferlegten Verantwortung weg, diese böse Ten Rings Organisation seines Vaters zu übernehmen. Das ist jetzt auch kein Spoiler. Das ist alles irgendwo noch im Trailer auch zu sehen. Und hat ja eigentlich auch einen recht plausiblen Grund, warum er sich eigentlich so low-key verhält, wie er es halt tut. Und da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich sehr spannend, wie man uns so im Verlaufe des Films immer mehr und mehr dann auch von seiner Backstory erzählt hat, ohne dass wir es direkt am Anfang in so einem Expositionsgekotze zu haben, sondern dass wir wirklich immer so Stück für Stück mehr von seiner Vergangenheit erfahren. Wie fandet ihr das?
Also ich fand's gut und das muss man ganz ehrlich sagen, dieser Film ist, was den sozusagen emotionalen Arc angeht, ist es auch einfach gar nicht seiner. Sondern dieser Film gehört Tony Leung Chung Wai, also der den Vater spielt, das ist in Wirklichkeit sein Film.
Ja.
Deswegen hat er auch die Exposition am Anfang. Am Anfang wird erzählt, was er die letzten 1000 Jahre getrieben hat und dann wir haben jetzt ganz viel über den Bus geredet und da gibt es noch diese Bambus-Szene an diesem Hauchhausgerüst, die auch einfach geil ist und die 40 Jahre Hongkong-Action-Kino zitiert in 10 Minuten und dabei einfach nur sau viel Spaß macht. Aber die für mich beste Action-Szene ist ja die Szene, wo Wen Wu, also der Vater, seine Frau damals kennenlernt. Das ist in einer Rückblende. Und er kommt da in so einen magischen Wald und trifft da diese Frau, weil er hat irgendwie alles auf der Welt erobert und jetzt da hat er dann so einem magischen Dorf in so einer alten Schrift gelesen und da will er jetzt mal gucken, was da so los ist. Und da trifft er quasi auf die Wächterin, die da den Eingang bewacht. Und dann kämpfen die halt in diesem ganz klassischen Wuxia-Style, was aussieht, das ist wirklich wie so ein Tanz, sozusagen. Und das ist so gleitend und die ganzen Blätter im Hintergrund bewegen sich mit den Bewegungen der Kämpfer. Das ist alles so mega fließend. Es ist wunderschön. Und in diesem Kampf wird quasi diese komplette Liebesgeschichte von den beiden erzählt, weil während sie sich da bekämpfen, verlieben sie sich halt ineinander. Und das ist halt wunderschön. Und das ist einfach, also eine absolut fantastische Szene. Ja, das ist auch die Szene, die bei mir, glaube ich, am längsten im Gedächtnis bleiben wird. Und Und da seine Geschichte, wie dieses Tragische, dass er dieser 1000 Jahre alte Verbrecher ist, der dann diese Liebe findet, dadurch kurz bekehrt wird, aber wenn sie dann stirbt, dann völlig abdreht und er jetzt richtig böse wird. Das ist seine Geschichte, während Shang-Chi lebt halt undercover und als sein Vater kommt, hadert er nicht eine Sekunde damit, dass er das jetzt in Ordnung bringen muss, sondern dann ist für ihn immer klar, ich bin jetzt Held, ich muss das machen. Da gibt's überhaupt keine Fallhöhe mehr, sondern das ist einfach dann innerhalb von einer Sekunde auf die andere geregelt, dann ist klar, was er machen muss. Katie sagt, sie kommt mit und gut ist. So, also Shang-Chi ist hier jetzt echt nicht, eigentlich gar nicht unbedingt so der handelnde Protagonist. Er wird einfach nur so durch die Story geschoben. Mehr durch das, was sein Vater macht.
Ja. Ja, also die Szene habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Kampf da im magischen Wald gleich am Anfang, der ist wirklich, der ist wunderbar. Und ja, es ist halt einfach, also wenn wir haben ja oft Marvel, glaube ich, schon gescholten für Bösewichte, die dann doch nur Abziehbilder des Helden sind. Und natürlich ist er hier auch das Gegenstück des Helden mit ähnlichen Fähigkeiten und allem. Aber es ist trotzdem halt eine faszinierende Erzählung, weil du hast einen nachvollziehbaren Bösewicht auch. Du verstehst auch, warum er das alles tun will. Und es ist halt nicht nur dieses typische, ich will noch mächtiger werden und ich will die ganze Welt unterjochen, sondern es ist halt von einem Schmerz getrieben. Er ist halt wirklich, und das ist dieser Kampfszene, die halt einfach zeigt, wie viel ihm da, also wie er sich ja in diese Frau verliebt, die ja auch sein bisheriges Leben, das er vorher geführt hat, ihm zu überdenken bringt. Und dann sehnt er sich einfach nach ihr zurück und will sie. Und dann gibt es plötzlich scheinbar die Möglichkeit, sie zurückzuholen. Und das ist ja alles, was ihn antreibt. Dafür hat er seine ganze Organisation hinter sich gebracht, nur für dieses eine Ziel. Und das ist, finde ich, ein wirklich einfach mal nachvollziehbar motivierter Bösewicht, getriebener und auch toll dargestellter, weil du halt einen großartigen Schauspieler in Tony Leung-Chiu-Wei hast, der ja auch wirklich auch für 40 Jahre Hongkong-Kino steht und die unterschiedlichsten Spielarten und der dieses großartig einfach macht, ja.
Ja, du, ich meine, dass Marvel großartige Leute für Schurkenrollen castet, das wissen wir ja, ne? Aber wir wissen leider auch, wie viele von denen am Ende irgendwie verhunzt werden für irgendwelche so 0815 Bösewichte. Deswegen, ich glaube, ich gehe echt sogar so weit, dass dieser Wen Wu jetzt hier aus Shang-Chi, glaube ich, so in meine Top 3 der Marvel-Schurken ab jetzt gehört, so, weil, wie ihr schon gesagt habt, ich finde ihn tatsächlich auch wesentlich nachvollziehbarer. Es ist wirklich eine sehr emotionale Story, die einen viel mehr packt, als ich gedacht hätte. Also wo man auch viel mehr eigentlich mit diesem Schurken irgendwo mitfiebert und mitleidet, auch wenn er natürlich letztendlich irgendwo der Schurke ist. Fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Vielleicht leidet am Ende auch so ein bisschen Shang-Chi selbst so darunter, dass er halt irgendwo als Hauptfigur für mich irgendwann gar nicht mehr so relevant war, weil ich immer dachte, okay, aber zeig mir doch nochmal, was sein Vater gemacht hat und was sein Vater gerade tut und warum er tut, was er tut.
Ja, ist auch wirklich so. Also wenn ich jetzt sozusagen dran denke, also bei den anderen, weil zum Beispiel Black Panther oder so, gut, jetzt ist er leider der Schauspieler tot, aber so grundsätzlich, ich hätte immer gewusst, wenn der jetzt nach seinem Solo-Film Teil der Avengers wird, dann weiß ich ungefähr, wofür er in der Gruppe steht, welche Kabeleien es da wahrscheinlich geben wird, wo die Konfliktlinien ungefähr gelaufen. Wenn Shang-Chi jetzt in die Avengers geht oder in die neuen Avengers, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn er das tut, ich wüsste gar nicht, welche Rolle er da einnimmt. Also sozusagen, man kennt seinen Charakter kaum. Am Anfang dieses Lockere so, und ich lebe da jetzt, und dann sagt er, ja gut, jetzt bin ich halt Held, mache ich das. So, und mehr ist dann nicht. Also das ist für den Solo-Film ist das bis jetzt so für den Charakter, der funktioniert, für das, was er jetzt hier abliefern soll, reicht das völlig. Aber wenn man das jetzt wirklich so als Grundlage baut, um den Charakter dann auszubauen, das wurde in keinem anderen Solo-Film so wenig für getan, sage ich.
Da muss ich absolut recht geben, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei Marvel weiß man selber ja noch gar nicht, ob man irgendwann noch mal auf so ein großes Event zusteuert, wie wir es halt in den ersten drei Phasen hatten, dass halt am Ende irgendwie so ein Avengers-Film kommt, wo dann auf einmal wieder alle vereint sind, weil allein, wenn wir uns angucken, was jetzt halt für...
Ich glaube, man weiß es schon, man verrät es nur nicht, und wir kommen ja später nochmal über die Abspannszenen zu reden. Also ich glaube, dass die erste Abspannszene ein sehr deutliches Signal ist, dass wir auf ein ganz großes Event zusteuern wieder. Und ich denke auch, dass genau, also sie haben das Nötigste getan. Es gibt immer diese kleinen Sachen. Ich finde auch, ich habe es ja schon mal gesagt, die Chemie zwischen ihm und Awkwafina super. Und da ist ja auch schon mehr drin, was sie nicht wirklich noch nicht zeigen. Und ich denke, dass sie das ausbauen werden. Er wird nochmal einen großen Film bekommen, ob das dann Shang-Chi 2 ist oder eine große Rolle in einem Film, der irgendwie anders heißt. Und da werden sie das nach und nach machen. Das war jetzt die Story des Vaters, die einfach wichtig war. Und ich glaube, darauf aufbauend wird er erzählt. Ich hätte mir auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr gewünscht, gerade im Zusammenspiel von ihm und seiner Freundin. Aber ich sehe das. Es hat, der Film ist so schon lang genug und hat viel, es hat mir jetzt nicht wirklich gefehlt.
Hm. Kommen wir noch mal ganz kurz ein bisschen spoilerfrei noch auf die zweite Hälfte zu sprechen, weil wir haben ja jetzt hier uns alle dazu entschieden zu sagen, ja, die erste Hälfte ist top, die zweite Hälfte wird ja dann ein bisschen fantastischer, sagen wir es mal so. Es wird dann auch, wir landen in einem ja mystisch-magischen Tal mit unterschiedlichen fantastischen Figuren und was weiß ich nicht alles. Den Drachen, den habt ihr im Trailer schon gesehen, es gibt auch einen Drachen, natürlich gibt es einen Drachen. Was ich hier so ein bisschen schade fand, so dieser Übergang von dem, wir sind so ein bisschen geerdeter hin zu diesem, okay, jetzt sind wir auf einmal in einer Fantasy-Welt mit, keine Ahnung, interessanten Viechern. Der ging mir ein bisschen zu schnell. Da hatte ich gehofft, dass man so ein bisschen mehr so in diese Richtung Jurassic Park geht, so nach dem Motto, oh, wir stehen alle mit großen Augen da und staunen über das, was wir hier gerade sehen. Aber ich finde so dieser Einstieg in diesen Fantasy-Bereich, der war mir zu holprig, zu schnell und am Ende, ich hätte so gerne mehr von diesen ganzen Sachen gesehen, aber es war halt irgendwie am Ende nicht mehr Zeit, weil man muss ja auch noch das Finale einleiten.
Ja, aber er hätte das wirklich machen können, weil ich finde, du kannst das nicht zweimal in einem Film machen, weil das zu lang ist. Aber sie haben sich das beim Superhelden-Sein ja gespart. Also wenn er am Anfang sich auf einmal rausstellt, ich bin Superheld, reagiert da kaum jemand drauf. Katie sagt, ach fein, ich fahr mit und dann ist gut. Also sozusagen dieses Staunen über die Superheldenfähigkeiten fällt am Anfang relativ flach. So, und dann hätte man aber zumindest sagen können, dann machen wir stattdessen dieses Staunen über irgendwelche komischen, fantastischen Löwenwesen, die da rumlaufen, also wie in Jurassic Park. Die Szene ist ja auch, wenn sie fahren mit dem Auto durch und treffen dann irgendwelche komischen Pferdinger, keine Ahnung. Und so, da hat mir auch das Staunen gefehlt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, beim Staunen stimme ich euch zu. Da hätte man nochmal wirklich ein bisschen auch eindrucksvoller mit der Kamera ein bisschen was einfangen können. Ich fand es jetzt nicht zu plötzlich, weil das geht jetzt schon wieder ins Spoiler-Territorium, wir halt davor einen, ich nenne es jetzt mal Überraschungsauftritt, haben, der das schon sehr lange dann vorbereitet. Also das sind sicher 5 bis 10 Minuten oder so, wo wir dann schon die erste magische Kreatur auch sehen und die das dann halt schon ein bisschen vorbereitet, wie dieses Reich da hinten nochmal was ganz anderes ist, was wir bisher im MCU gesehen haben. Deswegen fand ich es nicht plötzlich, sondern eher hätte man da wirklich nochmal so 30 Sekunden schöne Kamerafahrt, die einfach das nochmal, das illustriert nochmal besser.
Ja, ich meine auch gar nicht so unbedingt für uns als Publikum, ich meine vor allen Dingen auch für die Figuren. Also die reagieren da quasi gar nicht drauf, dass es ja, da jetzt diese magische Welt gibt mit irgendwelchen komischen Viechern. Das ist so, als wenn die irgendwie so, also da kommt gar nichts. Auch bei den Bösewichten dann später genauso. Also für die ist das auch alles total normal. Also klar, für Tony Leung, okay, der ist da der Obermacker, der war da ja auch schon mal, der kennt das. Aber seine ganzen Handlanger, wenn die auf einmal gegen Drachen kämpfen, pfff.
Ja, also das, wie gesagt, das hätte ich auch irgendwo cooler gefunden und ja, auch dieser kleine Auftritt, den du da erwähnst, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, selbst da hat mir das noch nicht halt ausgereicht und das haben sie zwar da irgendwie so ein bisschen angedeutet, aber und letztendlich will ich es auch für mich als Zuschauer, ich meine, du schickst mich jetzt in sowas Fantastisches, nachdem ich irgendwie die ganze Zeit recht gute, handgemachte Action-Sachen gesehen habe und wirklich auch so eine nachvollziehbare Sache, abgesehen davon natürlich, dass der Wenwu halt diese 10 Ringe hat, die ja irgendwie magisch sind, keine Ahnung, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen.
Er lebt schon, also dass er 1000 Jahre lebt, wird genau, in den ersten 2 Minuten des Films verraten oder ersten 5 Minuten, deswegen ist kein großer Spoiler, also da ist ja schon ein großer magischer
genau, Dings. Aber ja, wie gesagt, das und ich sag's nur so, dass diese Reaktion von Katie auf Shang-Chi, dass er auf einmal so, oh Mensch, du kannst, irgendwie hier krass Martial Arts. Das hat mich in dem Sinne nicht so gestört, weil es ja in dem Sinne auch noch keine Superfähigkeiten gewesen sind. So, ne? Also er kann halt einfach gut kämpfen. Wenn er jetzt noch irgendwie geflogen wäre oder irgendwie Blitze aus seinen Augen oder Fäusten geschossen, dann hätte ich es noch spannender gefunden, wenn man das noch irgendwo weiter ausbaut. Wie gesagt, für mich war eher so wirklich dieser Punkt, oh, wir sind in einem magischen Tal. Oh Mensch, schön hier. Ich war schon mal in Disneyland, ich kenne das so nach dem Motto. Und lass mal weiter mit dem
Plot. Ja, aber es ist, also man muss halt, ich glaube, dass die vielleicht das auch ein bisschen, was man machen muss, wir sind ja im MCU, wo jetzt schon wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Und wir spielen auch nach Endgame, also die halbe Bevölkerung mal weggesnappt, wird ja auch kurz erklärt. Sie nimmt ja selbst, und gerade Katie ist dann nochmal so ein bisschen eine sehr entspannte Slackerin. Und sie gehen ja, das kann man ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, groß, als sie da in Macau sind, gehen sie in so Underground-Käfig-Fights, wo auch Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten gegeneinander kämpfen. Das nimmt sie ja auch jetzt. Also da wird zwar schon so ein bisschen ihre Reaktion, oh ja, cool. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da völlig aus dem Häuschen ist, dass das gibt.
Ja gut, aber
weil die haben alle halt auch schon gesehen, genau, wie Aliens die Erde angreifen und so weiter. Das ist für die halt einfach nur, ach, das ist der nächste Level-Wird-Shit, den wir jetzt noch haben. Das ist dann halt nochmal ein anderes aber Ding, als das in Jurassic Park, die du auch ja das erste, was siehst.
Trotzdem so, finde ich noch mal weirderer Shit, als wenn du Abomination versus Wong in so einem Cage-Fight siehst. Und das fand ich tatsächlich irgendwie ganz witzig. Das wurde ja, glaube ich, auch im zweiten Trailer zu Shang-Chi, war das ja so die große Offenbarung. Oh, Abomination, Emil Blonsky aus The Incredible Hulk aus Phase 1 taucht auf einmal wieder auf. Wong von Doctor Strange kämpft gegen ihn in so einem Cage-Fight. Das ganze Internet ist ja irgendwie ausgerastet. So an dem Tag waren alle YouTube-Videos zum Shang-Chi-Trailer nur mit diesem Thumbnail versehen. So, oh, guck hier, Abomination, guck hier, Wong. Und ich gehöre auch dazu. Ich habe es genauso gemacht, das gebe ich gerne zu. Da fand ich allerdings so ein bisschen, es war so diesen einen Moment, und wir kommen ja auch noch über einen anderen Moment, den wir dann später im Spoiler-Teil besprechen, aber diesen Wong versus Abomination Fight, irgendwo hätte ich den ehrlich gesagt auch nicht gebraucht. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Marvel zeigt halt einfach wieder, ja, okay, das gehört irgendwo alles noch mit rein und wir sind Marvel, wir haben das alles noch und wir haben auch Abomination nicht vergessen, bla bla bla. Aber so für die Story, finde ich, hat das jetzt nicht groß viel weitergegeben.
Ja, du brauchtest halt irgendein Fight. Also immer wenn du bei diesem Käfigkampf, also das gibt's ja seit Bloodsport, also das gibt's ja seit 30 Jahren, dieses Genre, ne? Mit diesen Käfigfights. Und immer wenn deine Hauptfigur da reinkommt, muss immer erstmal ein Kampf gezeigt werden, damit man überhaupt weiß, wo man ist. So, und wenn Marvel da jetzt sagt, dann nehmen wir halt zwei Figuren, die man schon kennt, anstatt einfach zwei namenlose Typen, die keiner kennt, who cares. Und ich muss sagen, ich fand die Idee des Kampfes gut, weil Wong kann ja nicht kämpfen, aber der kann diese portalartigen Tore machen und damit und dann gibt's noch einen sehr schönen Schlussgag, den ich auch sehr gelungen finde, den ich aber nicht verrate. So, der mich auch überrascht hat, obwohl ich gar nicht wusste, dass das Abomination ist. Ich kenne den nicht. Aber so der Schlussgag des Fights, zwei sogar. Also einmal wie der Fight endet, ist verdammt cool. Ja. Und danach gibt's noch einen Gag, den ich auch lustig fand. Also für mich hat das, ob ich das jetzt, hätte ich mich gestört, wenn das jetzt nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es hat mir auf jeden Fall mehr gebracht, ja, als wenn es nicht da gewesen wäre.
Ich finde auch, dass es viel gebracht hat, weil es geht in dem Moment ja neben dem Gag drum, diesen Fight zu sehen und dass sowas gibt, Underground-Kämpfe, geht es ja darum, auch nochmal eine neue Figur zu etablieren, die diesen ganzen Laden schmeißt, nämlich seine Schwester. Und mit der du halt gleich innerhalb, also du gehst in dieses Ding rein und in dem Moment, wo du rausfindest, dass sie das ist, was ja sorry für Leute, die ich jetzt da gespoilert habe, aber es ist noch sehr früh im Film. Das erzählt ja schon unglaublich viel über diese Frau, wie die sich da ihr eigenes kleines Imperium geschaffen hat und dass sie es schafft, so Wesen da gegeneinander kämpfen zu lassen. Und wenn du da jetzt zwei, sag ich mal, 0815 Wesen genommen hättest, dann wäre das ja eine völlig andere Dimension gewesen. So weißt du ja, die kriegt so also Typen, die wir schon kennen, dazu, jetzt hier mal zur Show für sie zu kämpfen, um da irgendwie Unterhaltung abzuziehen. Das bringt, das etabliert halt diese Figur gleich völlig anders, als wenn du die erstmal noch irgendwie groß hättest erklären müssen.
Trotzdem hat mich die Backstory, wie es überhaupt dazu gekommen ist, am Ende mehr interessiert. Also würde mich mehr interessieren, wie es dazu kommt, dass ausgerechnet Abomination versus Wong kämpft und warum Wong überhaupt bei solchen Cage-Fights mitmacht. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner Art und Weise...
Wong ist auch ein sehr, aus allem, was wir kennen, ein sehr entspannter Typ. Der muss ja, der kann ja nicht die ganze Zeit auf Bücher aufpassen und Dr. Strange beaufsichtigt. Der hat halt einfach auch Spaß. Und
ich glaube, die haben das ja gemacht.
Und so kommt es da auch rüber. Genau, der macht einfach ein bisschen Spaß. Und wir haben ja in The Falcon and the Winter Soldier schon die Frage geklärt, wie verdienen diese ganzen Helden überhaupt ihr Geld? Weil irgendwo müssen sie, also nicht alle Tony Stark, irgendwie müssen sie über die Runden kommen. Und jetzt wissen wir es von Wong. Also der muss sich ja auch irgendwie sein Essen leisten können und seine U-Bahn-Fahrten und so weiter. Also
Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil übergehen, machen wir vielleicht ein kurzes Fazit für all diejenigen da draußen, die jetzt dann doch lieber aussteigen wollen und den Film ohne jegliche Spoiler schauen wollen. Deswegen, Björn, du hast die Kritik geschrieben, deswegen darfst du anfangen.
Ja, ich habe die Kritik, genau, ich gebe 3,5 Sterne. Ich finde, das haben wir jetzt oft genug gesagt, wirklich die Action sensationell. Ich finde den kompletten Cast toll, die ganze Chemie untereinander, den Bösewicht. Und meine größten Probleme kommen im letzten Drittel des Films. Und auf die gehen wir dann gleich noch ein. Die müsst ihr euch dann nachhören, wenn ihr den Film geschaut habt.
Also ich muss sagen, also die erste Dreiviertelstunde war ich echt weggefetzt. Also da, ich hatte noch nie so viel Spaß am Anfang eines Marvel-Films. Normalerweise fangen die ja immer ein bisschen langsamer an. Aber hier gleich von Anfang an volle Granate. Erste Dreiviertelstunde war ich locker bei 4,5. So, dann bremst sich das ein bisschen aus. Das Finale finde ich nicht so schlimm wie ihr, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Deswegen lande ich am Schluss bei 4. Oh, aber bei klaren 4.
Ja. Du weißt ja noch nicht, wie schlimm ist, ob es schlimm
ist. Ich weiß, Christoph hat mich direkt nach dieser Presseverführung gefragt. Da war ich noch so bei 2,5 bis 3. Mittlerweile schwanke ich so zwischen 3 bis 3,5, weil so viele gute Sachen wirken halt dann doch echt noch gut nach. Und die Sachen, die in diesem Film halt wirklich gut waren, sind auch einfach fantastisch, gerade auch für Marvel-Verhältnisse. Mich stört dann halt sehr, sehr viel im zweiten Teil, auch gerade am Finale und irgendwie einfach auch wieder so ein bisschen dieses so, wie dann in Post-Credit-Scenes wieder verzweifelt versucht wird, okay, wir schaffen jetzt noch so eine Kontinuität zu dem ganzen Rest, so, weil das, aber mittlerweile sind das halt so die Post-Credit-Scenes und ich finde so das Schlimme am Ende, in ein paar Monaten erinnern sich die Leute alle nur noch, also in dem Film Post-Credit-Scene so, aber in dem Film so gefühlt dann irgendwie nichts mehr.
Das finde ich komisch. Also ich habe die wirklich, ich musste, als du es jetzt am Anfang dieses Podcasts gesagt hast, wir reden nachher noch über die Post-Credit-Szene, da musste ich erstmal mal kurz in meiner Erinnerung kramen, was die Post-Credit-Szenen waren, weil ich finde, dass die diesem Film, die ergänzen ein bisschen, ich finde, die schaden nicht, ich finde auch nicht, dass sie jetzt groß, ich bin jetzt mehr gespannt auf die weitere Diskussion, weil ich bin da, was du da am Ende so schlimm findest.
Ich muss das auch sagen zu den Post-Credits-Szenen. Ich finde, die funktionieren beide besser als bei vielen anderen Filmen. Auch in dem, dass sie dem Film oder einen schönen Abschluss liefern. Man kann natürlich, wenn man weiß, was passiert und man weiß, dass das MCU ist, dann weiß man, dass die auch ganz viel andeuten. Aber wenn man das nicht wüsste, könnte man die beiden Szenen genauso zeigen. Einfach nur so, als was machen die Figuren als nächstes. Und das muss gar nichts andeuten. Und dafür funktionieren beide als Charaktermomente, als abschließende, finde ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, also ich glaube, wir machen kurz einfach mal die Spoilerwarnung, oder? Damit sagen, wir genau, da wir nicht mehr so um den heißen Brei rumtanzen
müssen.
Nein,
dass es zwei gibt,
ja, ja, aber ich meine, damit wir inhaltlich auch auf die Spoiler gehen.
Das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass es plural ist. Ja. Also, deswegen, also jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Wir reden jetzt ein bisschen ausführlicher über das Finale, über die Post-Credit-Scenes und über den Auftritt eines alten Bekannten, der in Iron Man 3 ja für viel Furore gesorgt hat. Ich fand es damals sauwitzig, was sie gemacht haben. In Iron Man 3 taucht ja schon mal der Mandarin auf. Der große, böse Terrorist, der irgendwie Tony Stark in die Knie zwingt. Und am Ende stellt sich raus, der von Ben Kingsley gespielte Mandarin ist selber nur der Schauspieler Trevor Slattery, der angeheuert wurde, um jetzt hier quasi so diesen Terroristen zu spielen. Und es gab ja noch diesen einen Marvel-Kurzfilm hier, All Hail the King, mit Trevor im Knast. Und Nachdem ich die Bilder von der Weltpremiere zu Shang-Chi gesehen habe, da war mir schon klar, okay, gut, weil Ben Kingsley war da auch auf dem roten Teppich, da, okay, gut. Sie haben es also wirklich nochmal gemacht, weil wenn wir quasi jetzt den richtigen Anführer der Ten Rings haben, der sich ja selber nicht mal der Mandarin nennt, das finde ich hier eigentlich ganz schön, dass er halt nicht irgendwie sagt, ja, ich bin der Comic Mandarin jetzt.
Ja, aber er geht ja darauf ein.
Er sagt ja, warum soll ich mich nach einer Orange benennen?
Ja, also, genau. Er sagt ja, dass sozusagen das alles Propaganda von Iron Man war oder von irgendwelchen US-Leuten, die ihn da irgendwie so in so eine klischeeböse Richterrolle treiben wollen und ihn immer Mandarin genannt haben und er nicht verstehen kann, wie sie auf diesen Namen gekommen seien, weil warum sollte er sich wie eine Mandarine nennen?
Naja, aber das finde ich ja gut, halt, dass er in diesem Falle jetzt nicht wirklich der Mandarin ist, sondern halt eben nicht. Und wir haben halt Trevor jetzt in diesem Film, der offensichtlich irgendwann mal vom Mandarin halt gefangen genommen wurde, um eigentlich dafür bestraft zu werden, irgendwie seine Organisation so benutzt zu haben. Letztendlich konnte er sich irgendwie durch sein schauspielerisches Können davor retten, getötet zu werden, muss da irgendwie jede Woche
zweimal. Das ist jetzt der Hofnarr, das wird hier sogar explizit gesagt.
Und muss da irgendwie Aufführungen machen von Shakespeare. Als Gag fand ich es cool, dass er da war. Irgendwann war er mir ein bisschen zu viel. Und darüber können wir dann auch noch sprechen, weil wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass hier ein erstes magisches Wesen aufgetaucht ist. Ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll. Ich habe es die ganze Zeit im Film den Arschdrachen genannt, weil es irgendwie so aussieht wie so ein kleiner laufender Hintern mit drei Flügelpärchen und hat halt keinen Kopf, kein Gesicht, kein Nichts und heißt Maurice und offensichtlich Morris und offensichtlich haben Trevor und er eine telepathische Verbindung zueinander, so Han Solo Chewbacca-mäßig, so der kleine Morris quiekt halt rum und Trevor weiß genau, was er meint. Das fand ich nett so für eine kurze Szene, aber dass sie es dann tatsächlich so lange so ausreiten, das war mir irgendwann echt ein bisschen zu albern.
Also erstmal fand ich es toll, dass sie dieses ganze, gerade der Kurzfilm, den du angesprochen hast, der darum geht, dass Trevor aus dem Gefängnis geholt wird, um vom Mandarin seiner gerechten Strafe, vom echten Mandarin seiner gerechten Strafe zugeführt zu werden, wo ja schon ganz viele Fans dann, ja, endlich, Iron Man 3 wird negiert. Ich finde ja Iron Man 3 ganz großartig, ist einer meiner liebsten MCU-Filme und auch den Twist. Und hier bauen sie ja darauf auf, sondern weiter, es ist ja einfach alles halt so, wie es damals war. Es gibt gar keinen echten Mandarin so richtig. Und das Ich fand aber auch Ben Kingsley schon in Iron Man 3 großartig, wenn er da von der Toilette kommt und es enthüllt wird, wer er wirklich ist. Und hier ist es dann halt auch wieder. Und er ist ja, sie steigern das ja sogar nochmal. Also der hat so viele Witze, ich sage jetzt nur Planet der Affen, ohne dass ich ins Detail jetzt den Witz verraten will. Ich fand die großartig erstmal. Und dann hast du es natürlich am Ende, der kommt da halt mit auf diese Reise in dieses mystische, magische Land. Und dann musst du ihn halt immer mal noch ein bisschen zeigen, dass der halt noch da ist. Du kannst ihn halt nicht mehr unterschlagen. Aber dann fand ich das nicht zu übermäßig eingesetzt, sondern fand die einzelnen Einsprengsler immer ganz nett. Das waren immer, also ich habe da immer...
Ist im Finale aber halt auch wirklich bei allen immer ganz nett. Das ist bei Awkwafina genauso. Die haben am Schluss so 5 Leute, die sie ab und zu beim Kampf zeigen müssen. Ja. Und was richtig geil ist, ist denen nicht eingefallen. Das ist alles okay, aber es haut euch nicht um. Aber ich finde einfach Ben Kingsley, der Typ, der Gandhi gespielt hat und in Schindlers Liste, der kann sowas von das denke ich gar nicht. Ich habe ihn schon ein paar Mal interviewt. Der ist langweilig und todtrocken. So, und man denkt, das ist so einfach so ein richtig ernsthafter Typ. Und der hat hier so einen Spaß daran, völlig frei zu drehen. Also, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level als in Iron Man 3. Und diese Planet der Affen-Diskussion ist der absolute Hammer. Das ist auf dem Papier, ist das der dümmste Gag aller Zeiten. Ja, aber einfach weil Ben Kingsley das spielt und wie er das spielt, das ist unglaublich, wie er das überdreht.
Das ist ja, also, wie gesagt, den Planet der Affen-Gag gebe ich euch. Da habe ich auch selber gelacht.
Aber du hast. Du hast viele von diesen Kleinen, auch sein ganzes, er ist ja Fußballfan, Liverpool-Fan und dann hast du da eben 2, 3 Witze drum, hast dann am Ende auch, das wird so ganz klein eingestreut, die Szene, wie er versucht, diesen Kindern hier ein Fußballspiel beizubringen und mit denen Fußball zu spielen und so sagt. Also das ist halt, ich fand das einfach schön und wie gesagt, der hat so einen Spaß dabei und das hat sowas von abgefärbt, also. Ja, das ist eine Figur mit Nervpotenzial, wenn die zu oft eingesetzt wird, aber dafür fand ich es dann am Ende noch dosiert genug, dass man halt immer mal wieder zeigt, was macht der überhaupt in so einem Riesenkampf. Und das ist ja auch passend, was er dann macht.
Naja, gut, wie gesagt, also mir war ein bisschen zu viel, aber ich glaube, das ist am Ende auch einfach dann Geschmackssache. Wie gesagt, über Ben Kingsley und seine schauspielerischen Fähigkeiten müssen wir nicht streiten, das war toll. Grundsätzlich fand ich es interessanter dosiert in Iron Man 3, den ich auch wirklich sehr, sehr mag. Hier wurde es mir dann so ein bisschen zu überspitzt einfach und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal über zum Finale und reden ein bisschen über das, was uns vielleicht auch in der zweiten Hälfte gestört hat. Wir haben ja schon darüber geredet, dass dieses magische Dorf am Ende nicht so wirklich schön eingesetzt wurde. Es gibt ja dann noch diesen Dweller in Darkness, glaube ich, wird er immer genannt, der hinter einem Portal lauert. Ein interdimensionales Wesen, da dachte ich schon.
Es gibt einfach zwei fucking Drachen. Zwei große Drachen, die hier wegkämpfen. Böser und guter.
Nein, aber ich will nur auf diesen Punkt kommen, dass Marvel ja trotz allem jetzt in Phase 4 natürlich diese ganze Multiverse-Geschichte immer irgendwo mit einstreut. Weil zum Beispiel diese Bewohner dieses magischen Dorfes stammen ja nicht von der Erde. Sie stammen aus einer anderen Dimension, von einem anderen Planeten und sind irgendwann hier in ihrem Kampf gegen diesen Dweller in Darkness dahin gekommen und haben den dann da quasi auch hinter irgendeinem Portal versteckt. Und weil der Mandarin quasi so ein bisschen, oder nicht der Mandarin, Wenwu, so von dem beeinflusst wird, so nach dem Motto, wenn er dieses Portal zerstört, ist dahinter seine Frau, aber ist ja gar nicht. War zumindest so ein bisschen so, okay, selbst in Shang-Chi, und das fand ich zumindest, das muss ich lobend anerkennen, dass sie es zumindest selbst in diesem Film geschafft haben, zumindest in einem kurzen Verweis zu sagen, okay, ja, Multiverse existiert quasi auch hier. Weil letztendlich ist es das, Spider-Man 3, der Trailer ist jetzt raus, da wird es ja auch nochmal Thema. Also Multiverse kann man sich jetzt auch aus dem MCU nicht mehr wegdenken.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu nerdig wird. Ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe es jetzt nicht so richtig, sondern es war halt irgendwie, haben die es ja als Pocket-Universe, also als Taschenuniversum, das irgendwie versteckt auf der Erde ist. Und dieses Dorf ist ja auch nur ein Teil von einem viel gigantischeren Ding. Das erklärt ja hier Michelle Yeoh kurz den Hauptfiguren in so einer kleinen Collage an so einer, ich nenne es jetzt mal Holzschnitzerei, auch wenn es keine Holzschnitzerei ist. Und für mich war das nochmal was Eigenes, was da sicher Verbindung hat, aber was Eigenes, aber das ist, glaube ich, dafür ging das auch relativ schnell drüber.
Also vor allen Dingen, was ich beim Multiverse verstehe, ist ja vor allen Dingen, dass es ja mehrere Universen gibt, die parallel sind, wo das Gleiche passiert, aber anders. Während ja hier einfach nur sozusagen, das ist einfach nur, als ob da irgendwie da ist eine Welt, aber in beiden, die Welten haben nichts miteinander zu tun, außer dass in dem einen böse sind, die in die andere wollen, um die Platz zu machen. Das ist einfach wie so ein schwarzes Loch irgendwie in so eine andere.
Ja, naja, gut, das Multiverse geht ja noch in andere. Ich meine, das haben wir ja auch in Ant-Man erlebt. Es gibt ja dann auch noch, also Multiverse ist ja auch verschiedene Dimensionen und Quantendimensionen und keine Ahnung sowas. Also, klar, also es wird irgendwann, wahrscheinlich muss Marvel da sehr aufpassen, dass es nicht irgendwann zu technisch wird, was das angeht. Aber wie gesagt, wir müssen da jetzt auch nicht.
Ja, ich wollte noch was ich halt reizvoll finde an diesem Ding ist das, und das hatte ich ganz am Anfang schon kurz angedeutet, wir hatten jetzt die ganze Zeit diese Bedrohung aus dem All und das ist ja jetzt alles, was ja wirklich irgendwie auf der Erde ist. Also da gibt's ja geheime Zugänge auf der Erde. Also das sind ja diese Taschenuniversen, wenn du weißt, und es scheint ja nicht nur diesen Wald zu geben, sondern es scheint ja noch andere zu geben. Wenn du halt weißt, du musst zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort sein und eine bestimmte Route lang fahren, dann kommst du da halt irgendwie rein. Und das ist für mich zusammen mit der ersten Abspannszene schon eine große Andeutung, dass sie da noch was vorhaben. Und wenn man bedenkt, dass es sehr lange die Gerüchte gab, dass Marvel das Universum so ein bisschen splitten wollte und so ein Erdbound und ein Spacebound Geschichten erzählen wollten und die Helden da jeweils immer nur noch zusammen machen, damit es nicht zu viele werden, dann macht das für mich Sinn, dass sie da jetzt vielleicht sagen, hier haben wir jetzt mal was ganz nicht weltliches, weil es ist dann ja doch sehr fantasievoll, aber was wirklich direkt auf der Erde ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Eternals da noch reinspielt, von denen man ja auch jetzt schon weiß, dass sie irgendwie seit 1000 Jahren auf der Erde tätig sind. Und das finde ich erstmal, ohne dass man jetzt von Shang-Chi irgendwie da groß die Tür aufmacht und schon sagt, das und das wird passieren, sondern die sagen einfach nur, hier ist noch mehr. Mhm. Auf dieser Erde, auf der die ganze Zeit die Helden, die Avengers rumtreiben, da leben auch fucking Drachen. Mhm. Und mal schauen, was daraus wird.
Ja. Wie fandet ihr den letzten Kampf Drache gegen großer, schwarzer, böser Drache?
Ja, Marvel halt, ne? Da redet man ja selten über das Finale. Ich fand's halt okay, es war nicht so wahnsinnig lang. Es wirkte ein bisschen dadurch, dass ja quasi auch die Bösewichte dann durch diesen Wald fahren müssen. Und den Wald fand ich super cool. Die Idee von so einem Wald, der immer aufgeht und hinter dem Auto live wieder zu, klingt völlig bescheuert, aber haben die erstaunlich gut hinbekommen. Ich fand das richtig, richtig spannend, ob sie es da rausschaffen oder nicht. Also das fand ich, sah schon ziemlich cool aus. Und dann haben die aber halt nur 5 Autos oder so, also die Bösen jetzt, ne, wenn sie dann da durchfahren. Das heißt, am Schluss, wenn sich bevor die Drachen kommen, stehen sich ja erstmal die Bösen und die Guten da auf so einer grünen Wiese gegenüber. Und das wirkte für so einen Marvel-Blockbuster extrem klein, ne? Als wenn da so 2 Fußballmannschaften gegenüberstehen. Mhm. Also wirklich, so total mini, so eine Mini-Prügelei als großes Finale. Aber dann, wenn der Drache kommt, ja, dann ist das halt auch in 10 Minuten wieder vorbei. Und das,
Ja, also ich fand die Idee toll, dass da jetzt so Drachen gegeneinander kämpfen. Da kann man halt richtig viel rausholen. Und das haben sie ja leider genau nicht getan, sondern es sah halt einfach, es war dieses Grau-in-Grau-Matsch, das man halt von Marvel jetzt leider schon zu oft gerade im Finale gesehen hat. Und das verstehe ich überhaupt nicht, dass sie beim Film, der so stark vom asiatischen Kino beeinflusst ist, und ja auch die Drachen, also vor allem der gute Drache, ist ja wirklich so dieser klassische chinesische Drache. Und der hat ja eigentlich auch Farben, aber die gehen völlig unter, die werden wieder völlig, also hat irgendjemand in der Postproduktion wieder gesagt, ich weiß nicht, ob Kevin Feige das selbst mittlerweile macht, bitte alle Farben eine Stufe blasser, nee, noch eine Stufe blasser, mach mal noch 2 Stufen blasser. Und dann geht das, dass dieser Drache so bunte Schuppen hat und sowas, geht völlig unter, dass da Shang-Chi in seinem neuen roten Anzug den reitet, geht völlig unter. Das ist so ein geiler Farbtupfer, den du hast. Und dann hast du halt einfach irgendwie einen Drache, der eigentlich schwarz ist, aber ein bisschen ins Grau gedreht wurde, und Drache, der eigentlich bunt ist und ein bisschen ins Grau gedreht wurde, und dann bewegen die sich da, und das ist, ja, also das hat mich dann einfach gelangweilt, weil dann halt auch nicht irgendwie nochmal was mega Aufregendes im Kampf ist. Das ist halt so wie dir ein bisschen ein Kampf zwischen 2 Drachen halt, die.
Und endete dann auch total antiklimaktisch. Weil dann hast du dieses, also der böse Drache saugt, der erstmal schickt er so eine winzig Viecher raus, die für ihn schon mal so erste Seelen von den Menschen einsammeln und ihm dann zu fressen geben. Und dadurch wird er immer stärker. Und dann wird gesagt, wenn er jetzt den guten Drachen besiegt und dessen Seele auffrisst, dann ist er quasi so stark, dann ist die Erde verloren. Ja. So. Und dann kommt Awkwafina, die nichts kann, und schießt den mit einem Pfeil tot.
Außer Bogenschießen, das hat sie ja die ganze Zeit
gemacht. Ja, aber ich meine, das ist ja so absurd. Also da sind ungefähr 50 oder so von diesen Dorfbewohnern, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben, als sich auf diesen Moment vorzubereiten. Und die vor 3 Minuten Bogenschießen gelernt hat, schießt einfach einen scheiß Pfeil auf ein Ziel, das irgendwie so groß ist wie 20 Fußballfelder, und trifft den, also mehr als Scheunentor, ne? Das ist deutlich größer als ein Scheunentor. Auch sie muss ihn am Hals treffen, aber selbst der Hals ist größer als ein Scheunentor. Und sie ist die Einzige, die das irgendwie schafft. Und dann ist ein so ein winzig Pfeil, der, also das fand ich.
Also sie ist die Einzige, die es auch versucht, aus irgendeinem Grund. Ja, das war mehr so ein bisschen, dass ich gedacht habe, wenn man jetzt zumindest noch gesehen hätte, dass die anderen aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, weil ihnen irgendwie immer ein Seelenaussauger nehmen. Weil es ist, der Einzige ist der alte Mann, der alte Lehrmeister des Dorfes, der sagt zu ihr, wir müssen jetzt auf das Ding schießen, das ist die einzige Chance, dann will er es gerade machen, dann wird er halt getötet, und dann macht sie das halt. Das fand ich halt, dass die nicht irgendwie so gedacht haben, okay, wir könnten da eigentlich, sollten wir mal alles, was wir gerade haben, statt irgendwie gegen die kleinen Viecher zu kämpfen, alle, die gerade irgendwie eine Möglichkeit haben, einen Pfeil zu nehmen, sollten mal Richtung Hals schießen, dass dann trifft vielleicht einer. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist jetzt, das für mich ist das so eine Sache, das zwinkere ich weg, und dann ist das okay. Das hätte mich jetzt nicht gestört, wenn das alles aufregend gewesen wäre. Mich stört viel mehr, dass ich es visuell einfach langweilig finde, diesen ganzen Kampf. Und das ist, gerade wenn du 2 Drachen hast, die gegeneinander kämpfen, ist das halt eine Schande, das visuell langweilig zu erzählen. Dass es dir am Ende egal ist, ob das 2 Drachen sind oder was sonst. Da hätte alles gegeneinander kämpfen können, so wie das aussah.
Ja, es ist halt wieder der CGI-Matsch, der am Ende irgendwie gegeneinander kämpft, und alles ist vorbei. So, das ist, ist wirklich sehr schade. Gebe ich
dir. Aber hat dich das jetzt so gestört, dass du sagst, alles, was vorher großartig war, ist, deswegen ist es dann nur ein, du warst ja bei 2,5 erst, 3, also so ein mittelmäßiger Film. Weil es sind ja im Endeffekt dann doch hier nur 10, 15 Minuten.
Ja, aber wie gesagt, das Ding ist halt auch einfach, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der titelgebende Held steht für mich halt irgendwo einfach auch nicht im Vordergrund, sondern viel interessanter ist halt seine Vaterfigur, wo ich mir sage, ist schön, dass wir einen guten Vater hier haben, aber irgendwie schade, dass aus dem Helden selbst nicht mehr gemacht wird. Ich muss auch irgendwann sagen, so gut ich die Chemie zwischen Awkwafina und Simu Liu auch fand, irgendwann ging mir Awkwafina halt auch irgendwie derbs auf den Sack. Teilweise waren auch viele humorvolle Nummern in diesem Film dann doch irgendwie so ein bisschen, habe ich nicht gebraucht. Also wenn allein im Bus hier der Typ, den wir schon aus Spider-Man Homecoming kennen, der in New York der Bärtige, der da an dem Hotdog-Stand steht und hier jetzt irgendwie so auf einmal, oh, ich gehe jetzt mal live hier und weil ich mal irgendwie dreimal einen Martial-Arts-Kurs hatte, kommentiere ich das jetzt. Ja, aber dann finde ich, hätte es halt auch kommentieren müssen und nicht einfach nur, ich sage das jetzt und wie gesagt, die ganze Trevor-Geschichte fand ich ein bisschen lahm. Ich fand auch, ich muss auch sagen, dieses, wie kommen wir in dieses Tal, fand ich absolut albern, sorry. Also mit dieser Bambuswald, der so, ich bin das verrückte Labyrinth und ich zieh mich hier, ich verschieb mich hier und da und dann unsere Leute kommen gerade so durch mit ihrem einen einzigen Auto. Aber wenn Wen Wu da mit 5 oder 6 Dingern durchfährt, ist alles
ja, nein, aber ein Unterschied. Ja, weil Wen Wu hat ja den offiziellen Weg genommen. Ja. Während die anderen haben ja von Maurice so einen Geheimweg. Ja. Und da muss man es genau machen. Ja. Während wenn man weiß, wann sich der Wald sozusagen alle einmal im Jahr richtig öffnet, dann ist es einfacher, da durchzufahren.
Ja. Gut, trotzdem fand ich diesen Wald sensationell unspektakulär, weil es halt einfach nur irgendwie so Bambuszeug war, was sich hin und her bewegt hat. Und so diesen ganzen finalen Kampf, so auch diese Begegnung in dem Dorf, so das war dann halt, okay, jetzt kommt halt wieder haufenweise CGI-Zeug ran, diese ganzen kleinen Soul-Sucker, die da irgendwie kommen und dieses so, oh, wir kämpfen gegeneinander. Nein, jetzt müssen wir alle zusammen kämpfen. Ja, machen wir, kämpfen wir alle zusammen.
Ja, der Moment hat überhaupt nicht funktioniert.
Das war halt auch irgendwie so, ja, okay. Ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, so schön auch diese Geschichte mit seiner Schwester gewesen ist, über die wir ja auch gleich noch sprechen, weil sie ist ja noch wichtig für eine der Post-Credit-Scenes. So langweilig gelöst fand ich dann letztendlich auch wieder so ein bisschen so ihre Mini-Origin-Story, die so mit dran geklatscht wird. Weil natürlich ist es so dieses, der Junge wird quasi von seinem Vater bevorzugt, wird halt trainiert und das Mädchen zählt für ihn halt nicht so, weil und nachdem die Mutter halt gestorben ist, noch viel weniger. Und nun dann immer dieses so, ich beobachte meinen größeren Bruder beim Kämpfen und auf einmal bin ich eigentlich sogar fast noch krasser als mein Bruder, fand ich ein bisschen lahm gelöst. Also ich finde, das hätte man vielleicht auch in irgendeiner Form schöner machen können.
Also ich fand das zum Beispiel, also dafür, klar, du kannst halt alles immer breiter und Dings, du hast halt hier sehr, sehr viele Figuren, die du neu einführst. Und dafür, wie sie das rein visuell gelöst haben, dass du halt diese typischen für das Genre Trainingsmontagen hast und du siehst dann halt ihn, wie er von seinem Vater und dessen Schergen gedriezt wird und siehst dann immer, schwenkt die Kamera rüber und du siehst sie im Nebenraum, wie sie das alleine alles macht und bei Nacht und in Dunkelheit. Das fand ich einfach, das reicht mir dafür als Erklärung, wenn du halt keine eigene Origin-Story für diese Figuren machst, was du halt für so viele Figuren einfach nicht machen kannst. Das kommt ja vielleicht noch in späteren. Und dann, dass sie halt natürlich einfach nochmal drei Nummern krasser ist, liegt vielleicht halt auch ein bisschen daran, dass sie seit 10 Jahren weitergemacht hat, während er jetzt halt 10 Jahre Autos eingeparkt hat. Mhm. Und zwar scheinbar trainiert hat, seinen Oberkörper nachzuurteilen, aber jetzt nicht so viel Kampfpraxis wahrscheinlich hatte. Deswegen finde ich das dann auch, das muss man dann nicht groß erklären. Das reicht mir da komplett, weil es ja auch halt nicht der Film über sie ist. Das kommt ja vielleicht noch, oder die Serie.
Ist ja eine archetypische Geschichte, ich finde es erzählt und ich finde die Figur super cool. Ja. Also die Performance auch und wie sie sich bewegt und so.
Also da haben sie auch die Schauspielerin, mir fällt jetzt der Name gerade
nicht. Chen?
Nee, der Fala Chen ist die Quatsch. Mutter.
Menja Zhang, keine Ahnung,
Also zumindest, zumindest ist es ja ihre allererste Rolle irgendwie überhaupt. Ja, kein Film, keine Serie, also sie hat Theater irgendwie ein bisschen gemacht. Da haben sie jemanden entdeckt, der wirklich toll, die passt auf die Rolle, die ist einfach cool, die kann kämpfen, die kann sich bewegen, macht Spaß und Nochmal zurück, weil da musste ich ein bisschen aufschlucken, dass du sagst, der Awkwafina ging, ist noch, für mich kann es nie mehr genug von ihr geben. Ich finde die super lustig, ich fand das halt, mir hat es in einem Film wirklich gerade mit dem ganzen Hintergrund der Darstellung von asiatischen Männern im Hollywood-Kino, hier hätte es meiner Meinung nach eine richtige Liebesgeschichte noch gehört. Das hat mich da mehr gestört. Ich hätte einen Kuss zwischen den beiden am Ende notwendig. Man spürt, diese Chemie ist da, und dann hast du halt hier auch dieses Ding, dass halt nun mal der asexuelle Asiate das typischste Hollywood-Trope ist. Die haben damals Romeo Must Die das Ende geändert, weil Jet Li weil ein Asiate keine Frau küssen darf in einem Hollywood-Film. Und dann darf er es nur umarmen in der Romeo und Julia-Adaption. Also wo man denkt, das ist einfach so ein Klischee, das halt so viele Jahre ist, und jetzt hat man hier die Chance und ist jetzt gerade im Wandel, hat jetzt mit Filmen wie Crazy Rich und hat mit Typen wie Henry Golding oder jetzt Simu Liu wirklich auch so, ich sag jetzt mal, Sexsymbol-Typen, die einfach halt gut ausschauen und ihre Muskeln zeigen und freien Oberkörper, die Frauen küssen lassen und nicht ja, wieder so weiter sagen. Aber
jetzt nicht gehen, dass Marvel das jetzt hier vorzuwerfen, weil für mich war es jetzt in diesem Sinne, waren die beiden für mich auch nicht so, dass ich jetzt erwartet habe, dass sie sich am Ende küssen, weil diese ganze Beziehung wirklich sehr viel freundschaftlicher aufgebaut wurde von Anfang an, als
ja, als die typisch besten erwartet. Freunde, zwischen denen aber mehr. Also es sind diese kleinen Blicke, die sie ja einbauen, auch wenn sie ihn zum ersten Mal dann plötzlich im Oberkörper frei da in diesem Käfigkampf ist und wirklich große Augen. Dann gibt's ja auch diese Berührung, auch ganz am Ende, wenn sie da nochmal mit ihren Freunden der Kneipe sitzen, da halten sie Händchen. Mhm. Also es sind, die Momente sind einfach da, und ich werf das Marvel jetzt auch nicht vor. Ich sage jetzt nicht, das ist schlecht oder so, sondern ich finde halt, dass es ein bisschen eine verpasste Chance ist, gerade mit dem Hintergrund, dass das wirklich ein großes Thema ist, und sie ja sonst auch in nahezu allen Filmen haben sie diese Liebesgeschichte, und jetzt haben sie ausgerechnet in diesem Film, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Absicht war, das will ich Ihnen nicht unterstellen oder so, sondern ich denke nur, dass es halt so ein bisschen eine verpasste Chance ist, dass man es halt gerade in dem Moment, wo man auch wirklich so viele Jahre drüber geredet hat, dass Leute wie Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee schon in Hollywood-Filmen keine Frauen küssen dürfen, weil man das nicht will, weil scheinbar ein Teil des amerikanischen Publikums. Und jetzt hast du diese neuen und hast dann einen Henry Golding, der in Snake Eyes oder jetzt hier Simu Liu, und du lässt sie es trotzdem nicht machen, finde ich dann einfach blöd. Und es wäre jetzt keine große Änderung im Drehbuch gewesen, das noch als...
Ja, ist halt immer das Ding, also hätte ja keinen Moment wenn gewesen. Du das Gesamte siehst, dann ist es richtig. Wenn das weiße Schauspieler gewesen wären, hätte ich gesagt, ohne Kurs ist es besser.
Ah ja, ja, absolut.
Das ist halt immer so ein Problem, wo du keine richtige Antwort drauf geben kannst.
Mir kam das jetzt auch nur, und ich will das jetzt nicht sagen, ey, das ist blöd deswegen, sondern ich finde halt nur, das ist ein bisschen schade, dass eine verpasste Chance ist mit diesem ganzen Hintergrundballast, für den Marvel ja auch nichts kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Kevin Feige oder irgendjemand gesagt hätte, seit 40 Jahren ist das so. Es ist halt so ein bisschen so ein Hollywood-Dings, ja auch bei Sitcoms auch sehr stark und so. Und dahingehend fand ich das dann fast ein bisschen schade, weil halt da auch die Chemie da war. Ich glaube auch persönlich, dass sie es machen werden in einem späteren Teil, dass das alles halt schon andeuten soll, dass sie einfach nicht, also dass es wirklich keine böse Absicht war, sondern dass sie einfach nicht diese Liebesgeschichte da noch dazu reinpacken wollten, weil, wir haben es jetzt schon oft erwähnt, so viel einfach drin ist. Mhm. Und dass das dann halt was für Shang-Chi 2 oder ein anderer Film ist, womit ich versuche jetzt die Überleitung zu den Post-Credit-Szenen zu schaffen, weil ich genug darüber geredet habe.
Für mich war das einfach so ein bisschen, so diese Mulder und Scully-Dynamik, so. Ja, sie werfen sich Blicke zu, aber sie trauen sich selber noch nicht, da irgendwie was zu machen. Sie sind schon so lange Freunde.
Aber die küssen sich auch irgendwann.
Ja, irgendwann. Ja. Aber erst in Staffel 6 oder 7. Also deswegen. Also wir haben bis Teil 2 noch Zeit. Und damit kommen wir jetzt endlich mal zur ersten Post-Credit-Scene, die quasi die Mid-Credit-Scene ist. Wir sehen Shang-Chi und Katie mal wieder bei so einer Art Doppeldate da mit ihrer besten Freundin und ihrem Mann, wie sie ihr versuchen zu erzählen, dass sie gerade gegen den fucking Drachen gekämpft haben und die denen das einfach nicht glauben wollen. Und auf einmal öffnet sich hinter ihm ein Portal. Wong tritt hindurch und sagt, okay, komm mal rum, weil, was wir nicht vergessen dürfen, Shang-Chi hat jetzt selber diese 10 Ringe, die sein Vater vorher hatte. Und diese Ringe werden jetzt untersucht, weil sie offensichtlich eine Art Signal senden. Und diese Ringe werden untersucht von niemand Geringerem als Wong, Bruce Banner und Carol Danvers, a.k.a. Captain Marvel, weil auch niemand weiß, woher diese Ringe wirklich stammen. Sie sind offensichtlich sehr viel älter als nur die 1000 Jahre, die der offizielle Mandarin sie getragen hat. Sie stammen auch nicht von der Erde. Man weiß nicht, was da für Technik drinsteckt, was das überhaupt ist. Genau, das ist quasi so die Post-Credit-Scene in Kurzfassung. Was ja tatsächlich sehr schön so die Origin von den Ringen aus den Comics aufgreift. Weil in den Comics sind die Ringe ja letztendlich auch außerirdische Technologie von den Makluans, quasi die Space Dragons von Marvel, die ja auch irgendwie so Formwandler sind, die irgendwann auf die Erde gekommen sind. Und der Mandarin findet halt irgendwann in den Comics die Absturzstelle dieses UFOs und dort halt diese 10 Ringe, die halt wirklich keine Zauberei sind, sondern Technologie aus dem All von. Und da bin ich halt gespannt, in welche Richtung sie da gehen werden, ob sie das. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie das wirklich mit irgendwelchen Weltraumdrachen erklären werden, weil diese ganze Fu Manchu und Fing Feng Fum Geschichten und so, die wollten sie ja extra explizit nicht mit reinnehmen, weil die ja schon so einen eher bitteren, sehr klischeebesetzten Nachgeschmack haben. Ja, weiß ich nicht, Björn, ich guck dich ja an.
Ja, weil Christoph,
glaube ich, muss der jetzt. Der Christoph hätte jetzt noch erklären können, warum Brie Larson unbedingt in der Szene sein muss und es natürlich ganz wichtig ist, dass sie da ist, aber weil das ja nicht mit Marvel zu tun hat. Nee, also ich finde es super interessant, dass sie das aufmachen und ich glaube, dass das schon was ein Signal ist, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass da auch was Größeres auf uns zukommt. Mhm. Da ist irgendeine besondere Kraft noch, die ja scheinbar auch auf der Erde ist. Also wir erfahren ja, dass dieses kleine Dorf nur ein winzigster Teil von diesem ganzen, von diesem ganzen Pocket-Universum oder Taschenuniversum, wo man auf Deutsch ist, werden sie bestimmt so übersetzen. Und dass das halt was ist, was selbst die ganzen Zauber, also die ganzen Bücher aus der Bibliothek von Wong, also der sagt, da gibt's nichts dazu, wir haben nichts. Captain Marvel, die durch keine Ahnung wie viele Galaxien und überall schon gereist ist, hat gesagt, sie weiß nichts davon. Bruce Banner, der also der Schlauste ist, den sie noch irgendwie haben in Avengers auf der Erde, kann sich das nicht erklären. Das ist, also für mich ist das eine Andeutung, die erste Andeutung, da ist noch irgendwas richtig, richtig Großes, ja. Was, weil du vorhin meintest, ja, ich weiß noch nicht, ob Marvel schon einen Plan hat, was der nächste große Bösewicht wird, das könnte für mich sein. Da ist noch irgendwo was, was so mächtig ist, dass es wieder einen großen Heldenvereinigung braucht. Mhm. Und was halt schon auf der Erde irgendwie ist oder in so einem Taschenuniversum auf der Erde, und was jetzt irgendwann halt nach und nach wieder an die Oberfläche kriechen würde. Und da braucht es dann halt Shang-Chi, da braucht es dann vielleicht nochmal Captain Marvel, da braucht es dann halt nochmal Doctor Strange und noch ein paar andere. Und das ist dann halt Avengers 5 irgendwann. Das ist meine persönliche Theorie, dass das halt so andeuten soll. Aber es kann auch sein, dass das halt im Endeffekt Shang-Chi 2 andeutet nur. Dass ja. Da halt dann am Ende er sich auf die Suche macht, was ist überhaupt los mit den Ringen. Dafür, deswegen, du hast ja ein bisschen vorhin so kritisiert, dass das so ein überbordendes, ich finde, es ist einfach so ein nettes, hingeworfenes System, jeder selbst machen kann, weil du kannst am Ende noch gar nichts Endgültiges rauslesen, außer diese Ringe sind einfach verdammt mächtig und die haben eine Geschichte und die werden noch wichtig werden. Und das ist jetzt auch nichts, was jetzt sonderlich überraschend ist, weil das diese Ringe.
Jetzt halt muss ich aber wegen Brie Larson nachfragen, weil du so angedeutet hast, als wenn es mehr um Brie Larson an sich geht, als um die Tatsache, wir hauen da Captain Marvel mit rein.
Ja, natürlich, weil ich weiß gar nicht, ob wir die Namen überhaupt schon genannt haben.
Nein, wir haben den Regisseur überhaupt nicht genannt, was eine Schande ist bisher.
Daniel
Daniel Cretton.
Ja, genau. Der ist ja quasi der Entdecker von Brie Larson, oder zumindest der ihren großen Durch- oder Star-Durchbruch-Rolle Regie geführt hat, Short Term 12, einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, würden wir es in einer Filmstandsüberschrift schreiben, und zwar vollkommen zu Recht. Also ein absolutes Übermeisterwerk und seitdem hat sie ja in jedem seiner Filme mitgespielt, ne? In The Glass Castle.
Glass Castle.
Ja, hat sie die Hauptrolle gespielt und dann in Just Mercy hat sie zumindest eine größere Nebenrolle gespielt. Deswegen, das kann ja nicht abbrechen, dass sie in jedem seiner Filme vorkommt. Da muss man sie zumindest in der Post-Credit-Szene dann noch auftauchen lassen.
Ja gut, aber es macht natürlich auch rein vom MCU Sinn, halt wenn man sagt, okay, diese Ringe kommen von irgendwas Mächtigem aus dem All, dass du natürlich die eine Person nimmst, die wir quasi bei Marvel jetzt
als. Genau, macht Sinn, aber sie haben ja, ansonsten haben sie ja eher so die B-Leute genommen, ne? Also so, Wong ist ja jetzt nicht Doctor Strange und Bruce Banner hatte auch noch keinen eigenen Film.
Wieso hatte Bruce Banner eigentlich immer noch seinen Arm in der Schlaufe? Also das spielt das so kurz nach Endgame irgendwie?
Ich
also,
meine, dass es das andeuten sollte, ja, ne? Dass es kurz nach Endgame spielt. Es kann natürlich auch schon wieder sein, dass es eine neue Verletzung ist und was anderem. Aber also sie verorten, das muss man ja, kann man ja noch sagen, sie verorten den Film nicht klar, nur dass er nach Endgame ist, weil sie einmal sagen, dass halt 50% mal weggesnappt wurden. Aber sie gehen da jetzt auch überhaupt nicht drauf ein. Also die Welt wirkt so, also der restliche Welt wirkt so, als wäre das nie passiert. Das wird halt einmal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, dass da Leute die ganze Zeit, wie es ja in den Serien zum Beispiel teilweise war, wo es die ganze Zeit thematisiert wird, wie schwierig ist das jetzt in dieser neuen Welt, wo plötzlich die Hälfte wieder da ist.
Müssen wir mal gucken, wie lange das nach Corona dauert, bis wir nicht mehr drüber reden.
Aber
wenn das wirklich mal irgendwann vorbei ist, dann gehe ich von 3 Wochen aus.
Mal gucken. So, und dann kommen wir zur zweiten Post-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene, die ich irgendwie am wenigsten gebraucht hätte, weil ich irgendwie am wenigsten auch damit anfangen kann. Und weil
ich. Soll ich mal sagen, was da passiert?
Und weil ich auch, ja, ganz kurz, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass es vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen könnte, als ich mir das vorstelle. Aber Christoph, erzähl euch jetzt, was in der zweiten Post-Credit-Scene.
Sebastian, du solltest erstmal keine Angst davor haben, dass Dinge in eine andere Richtung gehen, als du dir das vorstellst. Das ist ja erstmal, lass dich da mal überraschen.
Ist aber mein Job, mir schon jetzt Gedanken darüber zu machen, was diese Post-Credit-Scene bedeuten könnte. Darüber werde ich.
Nein, das Videos ist ja auch fein, aber wenn da was ganz anderes passiert, also du denkst, das ist auch gut.
Ja, na klar. So, dann erzähl, was passiert.
Also die Schwester wird damit beauftragt, jetzt nochmal da nach Hause zu fliegen und die Terrororganisation ihres Vaters abzuwickeln und die alle nach Hause zu schicken und sagen, wir machen jetzt hier den Laden dicht. Aber was sie stattdessen macht, ist, sie wird die Chefin davon, von den Ten Rings und macht jetzt aus einem reinen Männerclub so einen Halb-Männer-Halb-Frauen-Club, aber sie hat jetzt irgendwie da so eine ganze Armee von schwarz gekleideten Kämpfern, die da für sie trainieren und wofür sie die dann einsetzt, das wissen wir aber noch nicht.
Und dann kommt der Schriftzug.
Was ich wollte gerade sagen, das finde ich nämlich interessant, weil dann kommt dieser Schriftzug, nicht Shang-Chi will return, sondern the Ten Rings will return. Deutet das jetzt auf, dass Marvel jetzt so eine Ten-Rings-Serie macht, kommt ein Ten-Rings-Film, bei dem Shang-Chi dann irgendwie gar nicht mehr eine große Rolle spielt, so.
Das Realistische ist das Erste.
Ja, also ich halte auch eine Disney-Plus-Serie, die sie natürlich vor diesem ganzen Film noch nicht ankündigen wollen, sondern die sie dann halt jetzt erst irgendwie ein paar Monate später ankündigen werden, für das Realistischere. Es kann auch einfach, könnte theoretisch auch bedeuten, dass Shang-Chi 2 dann halt eine andere Perspektive hat oder da ein Film kommt, aber ich halte eine Serie für realistischer.
Aber dann mit einer, weil offensichtlich sie sprüht zwar alle Wände mit schönem bunten Graffiti an, aber trotzdem gehen wir davon aus, dass es jetzt immer noch eine Terrororganisation ist.
Ja, das ist ja das Spannende. Man weiß es ja nicht, was sie genau. Also sie ist definitiv, das wird angedeutet im Film, sie strebt nach Macht. Genau. Also das ist ihr Ziel. Also sie hat das von ihrem Vater, sage ich mal, geerbt, aber während er das zwischenzeitlich aufgegeben hat, ist das ihr Antrieb. Also wird sie diese Macht jetzt auch schon irgendwie nutzen. Und das wird wahrscheinlich nicht nur zum Guten sein, aber ich hoffe, aber im Endeffekt muss ich überraschen lassen, dass da Marvel jetzt nicht einfach das voll böse oder voll gut, sondern dass sie da halt irgendwelche Grauzonen erkunden und das dann interessant machen. Aber ja, also man weiß es halt noch nicht. Man weiß nur, die 10 Ringe, man wird die wiedersehen. Ja. Ob das in der eigenen Serie, in einem Film ist, auch vielleicht als Beiwerk in einem Film. Das heißt ja,
das glaube ich nämlich nicht. Ja, wenn sie das so hinschreiben, dann wird das schon.
Ja, ich glaube es auch nicht, aber es kann dann halt natürlich auch sein, dass es irgendwann den Film Der unglaubliche Hulk and the Ten Rings gibt. Wird es nicht geben, weil sie ja mit Unglaublichen Hulk immer noch keinen Film machen dürfen. Ja. Aber ja,
kommt die She-Hulk-Serie jetzt.
Ja, aber sie werden das, es wird schon irgendwie natürlich, es heißt erstmal nur, wir werden die wiedersehen mit ihrer ganzen Gruppe und ihrem Team und meine erste Gedanke war auch eigentlich eigene Disney-Plus-Serie. Ja, macht am meisten Sinn für sowas, da kannst du ein bisschen breiter erzählen, ist auch weniger, sag ich mal, also dadurch, dass man die Schauspielerin noch nicht kennt und so, ist es auch schwieriger, glaube ich, den Kinofilm mit zu vermarkten und auch mit jetzt im Mittelpunkt steht eine ehemalige Terrororganisation. Das ist vielleicht auch, ist auch nicht unbedingt der beste Pitch für den neuen Superhelden-Kinofilm. Deswegen glaube ich eher, dass sie da vielleicht auch in eine Serie gehen werden. Aber am Ende wissen wir es nicht.
Ja. Ich habe jetzt schon 4 Folgen von WandaVision gesehen. Ich hole auf.
Sehr gut. Wir haben schon 3 Folgen von What If gesehen.
Ja, aber das gucke ich ja nicht. Das braucht man ja auch nicht für das Ganze. Ich gucke die anderen 3 und dann muss auch mal gut sein.
Ja, aber immerhin guckt er alle Marvel-Serien, die wichtig sind. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wirklich durch. Ich bedanke mich erstmal bei Björn, dass du tatsächlich auch mal wieder im Büro bist. Ich habe dich schon so lange nicht mehr in Natura gesehen.
Sehr das schön, stimmt nicht, ich war vor 3-4 Wochen war ich da.
Aber dann habe ich dich nicht...
Doch, da haben wir uns kurz gesehen.
Ja, okay, gut, ja. Dann war es aber schon wieder so, siehst du, 3-4 Wochen, das ist zu lange her. Vielen Dank an Christoph, dass du auch wieder mit dabei warst.
Ja.
Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, die uns auf diesem Weg des Podcastens begleiten, die mit uns einschlafen, die uns auch aufmerksam hören. Es gibt ja da die tollsten Geschichten, die mir zu Ohren gekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, wenn ihr uns irgendwie mal schreiben wollt oder so, einfach E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir freuen uns über jeden Brief, den wir da auf virtuelle Art und Weise bekommen. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich jetzt auch. Geht fleißig ins Kino, guckt euch Shang-Chi an, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt uns gerne auch, wie ihr den Film fandet. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.